Danke für diese vielen schönen Lieder, die uns reingenommen haben in die Gegenwart Gottes. Danke, dass ihr uns so mit hineingenommen habt in das, was ihr vorbereitet habt. Und wir sind eingestimmt und haben es zumindest versucht, die es konnten, sich so reinzufinden in eure Musik. Danke dafür. Wir sind im Herbst angekommen. Und diese Jahreszeit ist ja eine wunderschöne Jahreszeit. Ja, die Blätter verfärben sich an den Bäumen. Und wenn die Sonne so reinscheint, dann ist es richtig schön, da kommen bunte Farben auf. Das kann ganz eindrücklich sein. Es ist schön, wenn der Regen den Boden, sauber fegt, ja, wenn das Wasser so runterfällt und der Boden dadurch sauber wird, gereinigt wird. Es ist schön, wenn der Wind weht und uns an die Köpfe weht und um die Köpfe weht und durch die Köpfe und sie frei macht und wir im Herbst angekommen sind und die neuen Farben eines aufnehmen können. Vielleicht ist es natürlich auch ein bisschen zu schön gezeichnet. Nicht jeder mag den Herbst. Natürlich ist es auch zugig und der Ostfriesen-Niesel ist auch nicht für jeden etwas. Und im Garten das Laub, das macht auch Arbeit. Manchmal ist es lausig kalt im Herbst und so ist das halt. Wir sind angekommen in dieser Jahreszeit. 1. November ist hinter uns und der 2. ist jetzt auch schon da. Wir kommen hinein in diese Zeit des Jahres. Aber es ist alles kein Vergleich zu den wirklichen Umweltkatastrophen, die wir aktuell zum Beispiel auf Jamaika nachvollziehen konnten oder auf Kuba erlebt haben. Vor ein paar Jahren noch an der Jar oder etwas später in Valencia, sintflutartige Regenfälle nennen wir das dann manchmal. Spannend, wie die Bibel doch noch Spuren hinterlässt in unserer säkularisierten Gesellschaft. Ja, sintflutartige Regenfälle, so nennen wir das. Natürlich eine Übertreibung. Die Sintflut war da nochmal eine deutliche Schippe drauf auf all die Umweltkatastrophen und unwirtlichen Wettersituationen, die wir so wahrnehmen können. Noch ein paar Schippen mehr drauf, denn eigentlich fand die Schöpfung ja fast ihr Ende. Wir haben eben schon eine Andeutung bekommen hier mit der Arche, die vor uns steht, erinnert uns daran an dieses Ereignis. Denn es ist ja dann doch so gewesen, dass es diese Arche gab, ja, und eine Mindestzahl an Menschen und Tieren gerettet worden sind. Aber wie hatte es Gott gesagt vor der Sintflut? Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, sagt Gott. Denn die Erde ist voller Frevel vor ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Schlimmer geht's nimmer. Es sei denn, es wäre das wirkliche Ende gewesen und diese Arche wäre eben nicht gewesen und hätte die ganze Geschichte noch einmal umgedreht. Dieses Riesenschiff, in dem eine menschliche Familie Platz fand und eben dieser Mindestbestand an Tieren. In der Bibel lesen wir Folgendes, was sich nach der Sintflut ereignet hat. Und das ist der Predigtext für den heutigen Sonntag. Zusammenstellung aus Genesis 8 und 9. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Kann man sich gut vorstellen, wie wir es hier vorne auch sehen. Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, denn dass ich ihn ansehe, und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Raus ins Leben, so könnte man es wohl sagen. Nach den Entbehrungen und Gefahren dieser Megakatastrophe. Es kann ja fast rührend wirken oder ganz idyllisch rüberkommen, wenn man sich den Auszug aus der Arche so friedlich vorstellt, wie er in der Geschichte beschrieben wird. Nach den großen und entsetzlichen Zeiten, die sie alle hinter sich hatten, scheint nun Ruhe einzukehren. Und so gehen sie jetzt alle Lebewesen Paar für Paar, die in der Arche waren, heraus ans Land. Aber Moment mal. Gott hatte sich doch gegen seine Schöpfung gestellt. Er hatte festgestellt, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. So lesen wir es in Genesis 6. Was soll man denn eigentlich davon halten? Und was sagt das über Gott aus, der die Menschen doch ebenso gemacht hat? Würde es jetzt in einem Relaunch der Schöpfung denn besser klappen? Dafür gab es keine Garantie. Und ehrlich, Noah war doch auch nur eben ein Mensch. Und die Tiere, die bei ihm waren, stammten eben aus der Erstauflage der Schöpfung. Und übrigens, wir sind nicht anders. Und wir haben es mit diesem Gott zu tun. Also, die ganze Geschichte ist nicht trivial. Unriskant ist sie auch nicht. Und ganz ehrlich, ist das nicht eigentlich auch realistisch? Ich meine, das mit der Natur ist natürlich eine schöne Sache, bunte Herbstfarben und so, aber die Sache kann auch umschlagen, auch das hatte ich eben schon kurz angedeutet. Und dann peitscht dir der Regen ins Gesicht, und wenn das alles noch das ist, was dich bekümmert, dann geht's ja noch. Es kann aber noch viel schlimmer kommen. Und Gott? Meinst du wirklich, du könntest ihn berechnen? Dann wäre er doch eigentlich nicht Gott, oder? Gott ist größer, so haben wir es eben gesungen, in einem Lobpreislied, ja. Aber er ist eben auch größer als das, was wir von ihm wissen oder von ihm zu wissen glauben. Der Auszug aus der Arche, der erst so friedlich und idyllisch rüberkommt, war aber in Wirklichkeit ein riskanter Weg. In der Arche war es zwar eng, aber sie war immerhin ein beschützter Lebensraum, verlässlich irgendwie auch und mit der Zeit auch gewohnt geworden. Aber jetzt geht's raus ins Leben. Und was macht man da? Draußen im Leben? Man könnte an den Wiederaufbau gehen, natürlich. Und so wird uns das ja auch in den Nachrichten immer wieder beschrieben, wenn wir die Aufräumarbeiten sehen nach den sintflutartigen Regenfällen. Dann werden Keller leer gepumpt und dann wird der Schlamm von den Straßen gefegt, dann wird Schutt und Asche beseitigt, dann werden die Trümmer wieder aufgebaut. Und so muss man sich vorstellen, gab es auch eine ganze Menge zu tun nach der Sintflut, vielleicht noch viel mehr oder ganz sicher sogar. Das Leben musste doch wieder in Gang kommen. Aber sonderbarerweise lesen wir von all dem gar nichts in der Bibel. Noah scheint irgendwie gar nicht auf die Verhältnisse rings um ihn her geachtet zu haben. Sonderbarerweise hat er etwas anderes im Sinn. Noah achtete nach dem Auszug aus der Arche nicht so sehr auf das, was er da um sich herum sah, sondern auf das, was er nicht sah. Er wendete seine Aufmerksamkeit auf Gott. Das ist etwas anderes. Er baute nicht zuerst sich und seiner Familie eine Bleibe. Das wäre ja denkbar gewesen. Er sah auch nicht zuerst zu, wie die Tiere wieder ihren angemessenen Lebensraum besiedeln konnten. Er baute dem Herrn, lesen wir, ein Altar und opferte. als ob es nichts anderes zu tun gäbe. Ich habe den Eindruck, dass wir bei den Ereignissen unseres Lebens sehr schnell bei uns und den Ereignissen um uns herum sind. Dann, wenn es für uns raus ins Leben geht, wenn uns der Wind um die Nase pfeift, dann sind wir sehr schnell bei uns und den Ereignissen und dem Wind, der uns um die Nase pfeift eben. Gott spielt dabei natürlich eine ganz zentrale Rolle in dem, was wir so denken und sagen. Aber faktisch kommt er eher am Rand vor. Bei Noah war das anders. Er opfert. Nun ist das mit dem Opfergedanken nicht mehr so ganz unsere Sache. Mit dem Schreiber des Hebräerbriefes würden wir Christinnen und Christen sagen, dass Jesus ein für alle Mal Gott durch seinen eigenen Tod geopfert hat, dass er Christus das Opfer ist, das für immer gilt. Das ist richtig. Aber was tut Noah, wenn er Gott opfert? Noah blickt in seinem Opfer auf seine Rettung zurück. So als eine Art Dankopfer, könnte man sagen. Er blickt zurück auf das, was gewesen ist und dass er gerettet worden ist aus der Flut, die er hinter sich hat. Und dann verehrt er Gott mit seinem Opfer. Er richtet sein Sein auf Gott aus. Er lobt ihn, ein Lobopfer. Er verehrt Gott mit seinem Opfer. Und schließlich blickt er natürlich auch nach vorne in der Hoffnung auf weitere Hilfe, dass dieser Gott, der ihn begleitet hat und bei ihm ist, auch in Zukunft bei ihm sein wird. Er vertraut sich Gott an. Damit gibt er sein Leben mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Gott ab und er wendet sich in die Nähe Gottes und sieht sein Leben unter Gottes Macht. Und Gott nimmt dieses Opfer Noahs an. Die Hinwendung Noahs zu ihm findet Beachtung bei Gott und er stellt sich fortan zu seiner Schöpfung. Gott stellt sich zu seiner Schöpfung, bis er sie in Christus dann ganz mit sich versöhnen wird. Und dabei hat sich die Grundstruktur des Menschen eigentlich gar nicht geändert. Der Grund, der Gott zum Beschluss führte, die Sintflut über die Erde hereinbrechen zu lassen, der ist immer noch da. Gott stellt auch nach der Sintflut fest, dass es dunkel ist im menschlichen Herzen und böse. Aber anders als vor der Sintflut ist das jetzt nicht mehr Grund für die Vernichtung, die Gott herbeiführen will, sondern jetzt ist es Grund für Gottes Erbarmen. Dass Gott fortan gnädig ist, liegt nicht am Menschen, nicht an einer Änderung im Menschen, sondern es liegt in Gott, der sich gegen seinen Zorn und für seine Liebe entschieden hat. Ich habe es ja schon angedeutet, im weiteren Verlauf der Geschichte Gottes mit uns Menschen und der Schöpfung geht Gott dann noch einen Schritt weiter. Bei Paulus, der wie kein anderer auf die Gnade Gottes hingewiesen hat, lesen wir in seinem zweiten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth Folgendes. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Wieder wird Gott aktiv und er versöhnt die Welt mit sich. Und er geht dabei nicht um das herum, was uns von ihm trennen könnte, die Sünde eben. Aber er stellt sie uns in Christus nicht in Rechnung. Er richtet vielmehr das Wort von der Versöhnung auf. Und es gilt der ganzen Welt. Aber natürlich besonders denen, die dieses Wort an sich heranlassen und in ihr Herz aufnehmen. Dann wird es da, wo es im Herz dunkel und böse sein könnte, hell und wieder gut. Es gibt also so etwas wie eine generelle Gnade, die über der Schöpfung steht, im Noah-Bund. Der Bestand der Welt liegt weiter in Gottes Hand, lernen wir, und er wird die Welt nicht mehr vorzeitig vernichtend und strafend ihr gar ausmachen. Es wird nicht mehr eine große, gewaltige Sintflut kommen und das, was er vernichtend angedeutet hat, wird nicht wieder umgesetzt werden. Nein, solange die Erde steht, werden die Lebensbedingungen in ihr Bestand haben. Sommer und Winter, Tag und Nacht und was wir da gehört haben. Frost und Hitze. Doch mit dieser generellen Gnade ist noch nichts darüber gesagt, wie der Mensch denn damit umgeht. Mit der Zusage des Bestands der Schöpfung ist eben ein äußerer Rahmen gesteckt für etwas, das wir dann die spezielle Gnade nennen könnten. Neben der generellen Gnade die spezielle Gnade. Natürlich, es gibt diese besondere Zuwendung eines Menschen zu Gott. Und da wird dieser Bund erst richtig lebendig. Da kann es zu echter Gemeinschaft kommen zwischen Menschen und Gott, also zwischen dir und mir und Gott, dem ewigen Vater. Gott hat sich im Umgang mit der Schöpfung für seine Liebe entschieden. Und im Tod Jesu Christi wird diese Liebe dann besonders deutlich. Er wartet fortan nicht mehr auf unser Opfer. Er opfert sich selbst. Er geht in Vorleistung. Und so bekommen wir persönlich Zugang zu Gott, unserem Schöpfer. Wenn wir diese Möglichkeit für uns annehmen und in eine lebendige Beziehung kommen, zu Gott eintreten in diesen Bund, dann haben wir die größten Chancen unseres Lebens auf unserer Seite. Denn Gott hat ja von seiner Macht nichts eingebüßt. Nach wie vor ist er der Heilige und der Gewaltige, der alles zerstören könnte in seiner großen Kraft. Aber er wendet diese Größe nicht mehr gegen uns, gegen die Schöpfung, sondern er wendet sie für uns ein. Diese ganze große Macht für uns, nicht gegen uns. Und darauf können wir einsteigen. So wie er den Lebensraum dieser Welt in seinem Bestand sichert, will er auch die Sicherheit in unserem Leben sein, in deinem Leben sein. Als der Bewahrer und Erhalter, als der Große und Mächtige in deinem Leben sein, damit es gelingt, in Zeit und in Ewigkeit. Dieser Gott hat sich mit uns verbündet. Nachdem er in der Schöpfung so grundlegend und weitreichend aktiv war, ganz allein hat er die Welt gemacht, so bekennen wir es als Christen mit den Juden zusammen. Gott hat die Welt gemacht, er ist aktiv geworden, er hat sie geschaffen. So wird er jetzt wieder aktiv, Gott, der Schöpfer. Er macht keine neue Schöpfung, jetzt zumindest noch nicht nach der Sintflut, aber er macht etwas anderes. Er setzt einen Bund. Das ist auch etwas, was er tut. Er macht einen Bund, er setzt einen Bund. Und in einem Bund geht es ja um das Verhältnis zwischen zwei oder mehreren Partnerinnen und Partnern. Und dieser Bund regelt dann das Verhältnis dieser unterschiedlichen Partner miteinander. In der Regel werden solche Bünde auch ausgehandelt zwischen den Beteiligten. Aber hier wird nichts ausgehandelt, hier setzt Gott seinen Bund. Er allein wird aktiv und setzt ihn. Und setzt ihn in Kraft. Wie er in der Schöpfung gehandelt hat, lässt er sich hier etwas Neues einfallen und setzt von sich aus diesen Bund ein. Der Mensch, die Tiere, die ganze Erde kommen in den Genuss dieses Bundes Gottes, ohne ihr Zutun. Gott schenkt ihnen Lebensraum. Er sagt sich nicht los von diesem Lebensraum, von der Schöpfung. Sondern er bleibt mit ihr unterwegs, mit der Erde verbunden, mit den Tieren in ihr und den Menschen mittendrin, weil er sich selbst zu ihren Verbündeten gemacht hat, dieser Gott. Menschen und Tiere können in ihren Gefährdungen, die es ja gibt, natürlich leben wir in Gefährdungen, aber wir können in diesen Gefährdungen, die das Leben mit sich bringt, weiterleben. Gott will mit uns verbunden in dieser Welt sein. Der grenzenlose Bund Gottes mit ihnen, mit den Menschen, mit den Tieren, mit der ganzen Welt ist auf ewig angelegt. Und Gott macht das jetzt in einem Zeichen sichtbar. Er spricht nicht nur, Worte können ja auch zerredet werden. Gott bekräftigt seinen Bund mit einem Zeichen. Zeichen sind nicht unwichtig. Ein ganz angesehener Alttestamentler, Walter Zimmerli heißt er, hat es einmal so formuliert: Zeichen sind Pfänder für die Wirklichkeit der eingegangenen Verbindung. Zeichen sind Pfänder für die Wirklichkeit der eingegangenen Verbindung. Wir kennen das aus unserem Leben. Wenn man sich zum Beispiel einen Freundschaftsring schenkt oder so, ja, dann zeigt es an, dass diese Freundschaft wirklich ist, dass sie lebt. Beim Ehering wird es noch zentraler, ja, wenn ein Ehering da ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Menschen verheiratet sind. Oder ein Siegel kann eine eingegangene Vereinbarung sichtbar in Kraft setzen. Wenn es besiegelt ist, jetzt noch letzte Woche jemand aus unserer Gemeinde in eine andere Gemeinde überwiesen, ja, das ist ein kirchenrechtlicher Akt, da habe ich ein Siegel draufgesetzt, ja, und dann ist das auch gültig. ist dieser Mensch nicht mehr in unserer Gemeinde, sondern in einer anderen Gemeinde jetzt und kann dort sein Leben weiterleben. Eine Urkunde kann auch so ein Zeichen sein. Und hier ist es eben ein Bogen. Und wir kennen diesen Bogen als diesen bunt leuchtenden Regenbogen und sind immer wieder begeistert, wenn er im Zusammenspiel von Regen und Sonne über der Erde sich erhebt. Das sieht immer schön aus. Und dann sagt man immer, ah, guck mal, da ist ein Regenbogen, manchmal auch ein doppelter Regenbogen vielleicht. Besonders freuen wir uns, wenn er sich dann so ganz ausspannt von einem Ende bis zum anderen, wenn er zwei Enden miteinander verbindet, ein schönes Zeichen für einen Bund. Und dann sind in diesem Regenbogen auch die Farben des Regenbogens miteinander verbunden. Also nicht nur die beiden Enden werden miteinander verbunden, sondern auch die Vielfalt der Schöpfung, so können wir sagen, in den Farben angedeutet, verbindet sich in diesem schönen Zeichen des Regenbogens. Herrliches Zeichen für einen Bund. Aber wir kennen den Bogen auch noch aus einer anderen Bedeutung, nämlich aus der Verbindung mit Pfeil und Bogen. Und das war zur Zeit der Entstehung unseres Textes aktuelles Kriegsgerät, so wie heute Panzerfäuste oder Maschinengewehre. Wenn Gott seinen Bogen in die Wolken gesetzt hat, dann heißt das, er hat seinen Bogen abgelegt. Er hat sein Kriegsgerät abgehängt. Gott schießt nicht mehr. Er wird nicht wieder vernichten und zerstören. Er hat seinen Bogen abgehängt. Wenn wir nun den Bogen sehen, den Regenbogen, dann können wir uns daran erinnern, wenn dieser Bogen sich leuchtend in seiner Farbgestalt am Himmel ausspannt, dann sieht Gott selbst diesen Bogen an und denkt an seinen Bund, den er mit den Menschen, mit den Tieren und der ganzen Erde geschlossen hat. Dieser Noah-Bund bietet den Rahmen für das, was wir gleich im Abendmahl feiern werden. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, sagt unser Herr Jesus. Und wieder gibt es also ein Zeichen, das auch diesen neuen Bund bekräftigt, der Kelch des Mahles. Und so wie Gott seine Schöpfung nicht gnadenlos vernichten wird und wir den Regenbogen als Zeichen des Bundes sehen können, kommt uns unser Herr in Brot und Kelch des Abendmahls nahe. Wir haben die große Chance, nicht nur in einer von Gott gesicherten Welt zu leben, es gibt auch die Möglichkeit, in den Risiken, die ein Leben in dieser Welt nun mal mit sich bringt, sicher zu leben, trotz allem und in allem. Die letzte Sicherheit und eigentlich die einzige, die es überhaupt gibt auf dieser Welt, haben wir, wenn wir zu dem Bund, den Gott mit seinen Menschen schließt, Ja sagen. Dann können wir nicht nur leben. Das tun wir alle, wir sind ja alle hier, ja, wir atmen hier und unser Herz schlägt, leben tun wir alle. Aber dann können wir nicht nur leben, sondern wir können persönlich mit Gott verbunden sein. Das Zeichen als das Pfand für die Wirklichkeit dieser Verbindung steht vor uns in Brot und Wein des Abendmahls. Und so sind wir am Tisch des Herrn. Und wer immer in diesen Bund einsteigen will und eingestiegen ist, der ist eingeladen, teilzunehmen. Das Abendmahl zu feiern in dieser Gemeinde in Brot und Wein. Amen.